Ja, was für ein Fest, wenn da Kids feiern, tanzen, lachen. Ja, irgendwie vorher gerade so gedacht, dass wir jetzt die Serie von Ezra ist jetzt vorbei. Und dort haben sie den Tempel aufgebaut. Und vielleicht ist das ein bisschen so gewesen, dass das Freudenfest, das sie hier gefeiert haben, also der Tempel wieder ist da gewesen. Das, was sie sich so danach gesehen, das, was ihnen wirklich gefehlt hat, die Beziehung zu Gott zu haben. Und vielleicht hat das etwas so ausgesehen, ich weiß es nicht. Aber es hat mich nicht bewegt. Ich habe dieser Predigt heute den Titel gegeben, Verantwortung für mein Jerusalem übernehmen. Und wir werden am Schluss darauf kommen, was das bedeutet. Zum Start habe ich aber ein Zitat mitgebracht. Kennt das jemand? Wer Wein trinken will, muss Notizen schreiben. Hat das schon mal jemand gehört? Es ist vielleicht ein bisschen interpretiert von mir, das muss ich ehrlich gesagt zugeben. Es ist aber vom... Jetzt geht es nicht weiter. Kannst du mal jetzt weiter drücken? Vom Christoph Iniger vom 19. April 2026. Die letzte Woche waren da, die können sich vielleicht daran erinnern, dass der Kriegel gesehen hat, hey, vom Nehemia können wir ganz viel lernen. Wenn es um Leadership geht, Leadership Skills. Und er hat das Versprechen gemacht, dass die bis Ende August eine Seite mit Learnings, die sie vom Nehemia mitnehmen, ihm schicken, die werden dann eingeladen zum Gläschen Wein. Und ich denke, das wollte ich natürlich machen. Und jetzt kannst du mal weiterklicken. Für die, die das Nummer nicht haben vom Kriegel, habe ich hier noch die Mailadresse eingeblendet. Jetzt haben wir da wirklich ein kleines Problem. He? Kannst du mal die nächste Folie klicken? Wir werden jetzt den Kriegel jetzt selber blockiert. Genau. Hier wäre die E-Mail-Adresse info@reibrück.ch. Ich habe gesagt, ich will mir das sicher nicht lang gehen. Und ich möchte auch von euch gerne hören, was nehmt ihr mit so, aus dieser Serie? Weil das Spannende ist wirklich, jetzt geht aus diesen ersten zwei Kapiteln, Nehemia 1 und 2, da sind ganze Managementbücher darüber geschrieben worden. Wirklich, weil man kann so viel lernen von dem Nehemia, wie er das gemacht hat. Wie er den Prozess geleitet hat in Jerusalem. Und das werden wir uns heute zusammen ein bisschen anschauen. Jetzt, bevor wir aber direkt beim Nehemia starten, wollen wir nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen. Ich habe es vorher schon verraten, wir hatten zuerst die Serie Ezra gehabt und noch vorher war eine andere Serie gewesen. Weiss jemand noch, welche? Dürft ihr sagen? Daniel, genau. Wir hatten die Serie von Daniel gehabt. Und der Daniel, das ist... ein Prophet gsi, der im babylonischen Exil dienet. Der hat dort unter dem König Nebukadnezar und weiteren hat er als Prophet seinem Volk dienet. Und der Daniel hat eine Prophetie, also etwas, was in Zukunft wird passieren, bekommen um ca. 539 vor Christus. Und die wollen wir uns heute zusammen anschauen. Die steht nämlich in Daniel 9, Vers 25 und 26. Dort steht, du musst Folgendes wissen und verstehen. Vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, vergehen 7 Jahrwochen. 62 Jahrwochen lang wird es dann als wiederaufgebaute und befestigte Stadt bestehen bleiben. Auch wenn es schwere Zeiten erleben muss. Aber nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter die Todesstrafe erleiden, aber nicht für sich. Dann wird das Volk eines kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das wird wie eine Überflutung sein. Und bis zum Ende wird es Krieg und Verwüstung geben, wie Gott es beschlossen hat. Jetzt sind wir doch beim Nehemia. Und wieso ist jetzt da der Daniel plötzlich wieder entscheidend? Wenn wir es ein bisschen genauer anschauen, die Vision, dann erkennen wir hier zwei entscheidende Sachen. Einerseits wird von einem Erlass gesprochen, einem Befehl zum Wiederaufbau von Jerusalem. Dann können wir das ein paar Zahlen. Und am Ende dieser Zeit wird ein Gesalbter getötet. Und wenn im Alten Testament von einem Gesalbten geredet wird, dann muss man immer ganz gut aufpassen. Weil hier bei Nehemia, wo er den Auftrag bekommt, den wir letzte Woche davon haben gehört, wo der Kriegel hat erzählt, dass der Nehemia hat getrauert über die Stadt und der König das hat erkannt. Genau hier erfüllt sich nämlich das, was der Daniel hat gesehen. Weil der Daniel hat nämlich erzählt, hey, es wird einmal einen Befehl geben, Jerusalem wieder aufzubauen. Zu dieser Zeit ist es zerstört, sie ist wirklich in Trümmer gelegen, die Stadt. Und er sieht, aber es wird einmal eine Zeit kommen. Die war nicht sofort gewesen, sondern wir lesen in Nehemia 2, der erste Vers, dass es nämlich im 20. Regierungsjahr vom Artaxerxes war. Und man weiß, der Artaxerxes hat ab 465 vor Christus regiert. Das ergibt das 20. Regierungsjahr 445 vor Christus. Also da dazwischen liegen ein paar Jahre, bis sich der erste Teil von der Prophetie erfüllt hat. Und hier, wir wissen es, wir haben die Serie studiert, eben zuerst war der Serubabel, wo der erste Teil vom Volk zurückgegangen ist. Es war auch der Ezra, wo sie den Tempel aufbauen. Aber das, was der Daniel sieht, das erfüllt sich erst beim Nehemia. Und jetzt müssen wir schnell unsere Mathematik-Skills vornehmen, weil jetzt ist hier nämlich von 62 und 7 Jahrwochen geredet. Eine Jahrwoche kann man vom Wort ableiten, sind nicht 7 Tage, sondern 7 Jahre. Und 62 plus 7 gibt 69. Ich habe genau hier die Rechnung schon mitgebracht. Und jetzt rechnen wir die 69 Jahrwochen mal 7 Jahre und jetzt mal 360 Tage. Weil bei prophetischen Texten im Alten Testament ist es immer so, dass sie mit 360 Tagen rechnen. Das hat damit zu tun, dass der jüdische Kalender nach dem Mond sich orientiert und nicht jedes Jahr gleich viele Tage hat. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ist schon seit dem Noah so. Prophetische Texte im Alten Testament haben immer 12 mal 30 Tage, also 360 Tage im Jahr. Und dann gibt es die wunderbare Zahl von 173.880 Tagen, bis der Gesalbte soll getötet werden. Jetzt rechnen wir das wieder um in unsere Zeitrechnung mit diesen 365 Tagen, die wir haben. Dann gibt es eine Zeitspanne, nicht von hier, sondern von hier fort, von 476 Jahren. Und jetzt, wer gut rechnen kann, merkt, von 445 vor Christus bis 476 oder 476 Jahre später geht 31 nach Christus. Und es ist ziemlich genau die Zeit, wo Jesus Christus am Kreuz ist gestorben. Der Gesalbte, wo hier fast 1000 Jahre vorher ist angekündigt worden. Durch einen Prophet, der gesagt hat, hey, wenn die Stadt mal aufgebaut wird, wenn sich das erfüllt, wird sich das erfüllen. Und wenn sich das erfüllt, wird sich das Nächste erfüllen. Es hat Auswirkungen bis heute. Das hat mich fasziniert, das hat mich gepackt. Ich habe gemerkt, in diesem Aufbau von dieser Stadtmauer, klar, es war wichtig für Jerusalem, dass sie wieder befestigt sind. Wir werden nachher die Geschichte anschauen. Aber es hat auch eine geistliche Bedeutung gehabt, die Auswirkungen hat bis heute. Und ist mir schon klar, jetzt könnte man sagen, gut, der Nehemia, der war auch in Babylon, der hat vielleicht den Daniel gekannt, sie zwar etwa 150 Jahre dazwischen, aber vielleicht hat er die Prophetie auch gekannt und hat sich selber verwirklichen. Er denkt, ja, ich bin jetzt der, ich bin der, der die Prophetie erfüllt. Aber auch das stimmt nicht. Weil, wie wir letzte Woche gehört haben, hat er getrauert über seine Stadt. Es hat ihn richtig mögen, dass es Jerusalem nicht gut geht. Er hat gerannt und gefastet. Und das macht nicht jemand, der sich selber verwirklichen will, sondern das macht jemand, der ein ernsthaftes Interesse hat. Und ich habe mich nachher in dem Sinne gefragt, bewegt es mich eigentlich noch, wenn ich höre, dass etwas Schlimmes passiert in der Schweiz oder auch in Frutigen? Wie ist eigentlich meine Reaktion, wenn ich von einer Tragödie erfahre, die in unserem Dorf passiert? Wie reagiere ich darauf, wenn ich mitbekomme, dass jemand in sein Haus ist abbrennt? Oder wenn ich mitbekomme, dass ein Arbeitskollege von mir Probleme in der Ehe hat? Bin ich der, der einfach in den Lästerchor einsteigt und sieht, ja, hat er auch gehört, das Haus ist abbrennt. Das ist anscheinend das Brandstiftung gewesen. Und also, dass die Eheprobleme haben, das verwundert mich auch nicht. Ich meine, die flirtet ja mit jedem. Oder bin ich der, der das betroffen macht? Der darüber trauert, dass so etwas in meinem Dorf, in meinem Umfeld passiert? Der Nehemia war so ein Mensch. Er hat über Jerusalem getrauert und hat damit Verantwortung übernommen für seine Stadt. Und ich glaube, wir haben einen Auftrag, Verantwortung für unser Jerusalem zu übernehmen. Jetzt kommt es zum ersten Mal. Unser Jerusalem, es wird immer wieder kommen. Und die Frage ist heute Morgen, die muss ich nicht erst am Schluss stellen, die stelle ich schon jetzt. Wo ist dein Jerusalem? Wo ist der Ort, wo du kannst Verantwortung übernehmen? Ist es unser Dorf? Unser Arbeitsort? Unsere Familie? Wie reagieren wir darauf, wenn wir hören, dass schlimme Sachen in unserer Nachbarschaft passieren? Steigen wir mit einem Lästerchor ein? Oder trauern wir mit Menschen, drücken ihnen unser Beileid aus und fangen an, mitzuhelfen beim Wiederaufbau. Der Nehemia, wir werden jetzt anschauen, was er gemacht hat, der hat den Auftrag bekommen. Vom König sogar. Er hat natürlich von Gott den Wunsch ins Herz bekommen, zurückzugehen nach Jerusalem, aber hat den Auftrag vom König bekommen, das königliche Schreiben, das ihm ermächtigt hat, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und wir wollen jetzt eintauchen in den Text aus Nehemia 2, Verse 11 bis 16. Als ich in Jerusalem angekommen war und 3 Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Also, wenn ich das erste Mal gelesen habe, ich denke, jetzt hast du den Wunsch, hier eine grosse Prophetie, einen grossen Erfolg oder einen grossen Auftrag und dann machst du einfach mal 3 Tage Pause. Nein, das musst du doch das herumsetzen. Aber ich habe nachher mich auch etwas korrigieren lassen. Die haben sie ungefähr 1500 Kilometer zu Fuß oder auf einem Ross gelaufen. Ist schon okay, wenn er 3 Tage Pause gemacht hat, bevor er hat angefangen. Wir lesen weiter. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir für Jerusalem ins Herz gelegt hatte. Also er hat sich in der Nacht aufgemacht. Weil er hat sich selber ein Bild verschaffen vom Zustand von Jerusalem. Bis jetzt hat er ja nur von anderen gehört, was sie ihm gesehen haben, dass es der Stadt schlecht geht. Und er hat gesagt, nee, wisst ihr was? Ich gehe mir selber ein Bild verschaffen. Er hat sich ein paar Leute zusammengesucht, und er gewusst hat, auf die kann ich mich vertrauen, auf die kann ich mich verlassen und ist mit denen die Stadt anschauen. Und er hat nicht einfach mal Leute auf Vorrat anfragen und Begeisterung auslösen und als der grosse Held zurück nach Jerusalem kommen und sagen, hey, helfen doch alle mit. Sondern nein, er hat gesagt, bevor ich die Leute frage für einen Auftrag, mache ich mir selber ein Bild, damit ich Auskunft geben kann, um was es geht. Ich habe früher im Architekturbüro gearbeitet und wenn dort ein Kunde kam, ein Bauherr, und er sagte, ich würde gerne ein Haus bauen. Dann haben wir immer gesagt, ja sicher, ey, 7 Stück, 4 Whirlpools, 12 Badzimmer, kostet 200'000 Franken. Begeisterung auslösen, oder? Nein, natürlich nicht, logisch nicht. Wir haben gefragt, ja, was würdest du gerne machen? Dann hat man einfach planen, Offerten einholen, Ausschreibungen gemacht und so weiter. Man wollte sich ein Bild verschaffen vor Ort. Wir sind schauen, wie sieht die Parzelle aus. Man hat Aufnahmen gemacht und so weiter. Und das hat der Nehemia hier gemacht. Er hat sich ein Bild verschafft von der Situation, bevor er die Leute gefragt hat. Gut, lesen wir weiter. Vers 13. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte die niedergerissenen Mauern und die vom Feuer vernichteten Tore. Dann zog ich zum Quelltor hinüber und zum Königsteich. Als dort für mein Tier kein Durchkommen mehr war, stieg ich bei Nacht zu Fuß die Schlucht hinauf und untersuchte die Mauer. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Es wird verschiedene Tore erwähnt. Das ist ein Bild von Jerusalem, nachdem es wieder aufgebaut ist worden. Jerusalem hat 10 Stadttore gehabt Und das wird dann nächste Woche interessant, oder übernächste Woche, wenn wir dann Nehemia 3 anschauen, weil die Tore auch jedes für sich nochmal eine Bedeutung hat. Und ihr seht oben, der grosse Kreis, das ist der Tempel. Ich habe es vorher schon mal erwähnt, den haben sie aufgebaut gehabt. Der war fertig gewesen. Unter dem Ezra, den hat man eingeweiht. Und jetzt sind hier die drei Tore erwähnt, Taltor, Mischtor, Quellentor. Und jetzt kann man sich ein bisschen vorstellen, wie er das etwa gemacht hat. Und es ist auch beschrieben, dass er einen Teil nämlich weitergekommen ist. Er hat ja nur den südlichen Teil so ein bisschen untersucht. Das war auch der Teil, der bis dahin besiedelt war. Vermutlich war dazwischen wirklich zerstört. Und so der ganz südliche Teil beim Mischtor und beim Quellentor ist dort, wo die Davidsstadt ist. Und dort haben schon wieder die Leute gewohnt. Und er hat sich ein Bild vom Zustand verschafft. Er hat sogar extra noch ein bisschen in das Tal hineingeritten. Er hat geschaut, wie sieht dort die Mauer aus. Genau, für wirklich nachher können zu wissen, um was es geht. Gut, wo sind wir verblieben? Vers 16. Die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tun wollte. Denn bis dahin hatte ich noch keinem Juden etwas von meinem Vorhaben erzählt. Weder den Priestern, noch den Vornehmen, weder den Vorstehern, noch den Übrigen, die an dem Werk mitarbeiten sollten. Er hat niemandem davon erzählt. Er hat es für sich behalten, solange er sich nicht hundertprozentig sicher war, auf was er sich da einlädt. Und ich habe mich nachher gefragt, kommen wir zum zweiten Learning, das ich mitnehme aus Nehemia. Wie wäre es, wenn ich würde aufhören, aufgrund von, ich habe etwas über die Person gehört, mir ein Bild zu verschaffen, eine Meinung zu bilden über eine Person oder eine Situation und würde anfangen, direkt eine Person zu fragen, ob das stimmt, was man über sie erzählt. Ich habe das in meinem Leben selber auch schon erlebt und das habt ihr sicher auch schon erlebt, dass Leute Sachen über euch erzählen, die gar nicht stimmen. Und das tut weh. Das ist nicht so cool. Und gleichzeitig bin ich seit ein paar Jahren in der Jugendarbeit und habe das auch immer wieder erlebt, wie Leute Sachen haben erzählt über andere Menschen. Hast du auch gehört, was der und der gemacht? Und ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich habe das aufgehört zu glauben. Weil wenn ich die Menschen nachher alle gefragt habe, dann hat wirklich maximal die Hälfte gestimmt. Ich kenne nicht die Nöte von meinem Jerusalem oder basieren meine Annahmen auf einem «Ich habe übrigens gehört». Der Nehemia hat persönlich geschaut, wie es Jerusalem geht und hat da drin das zweite Mal Verantwortung übernommen für seine Stadt. Und ich glaube, dass wir eine Aufgabe haben, die Nöte von unserem Jerusalem zu kennen. Wie könnte das praktisch aussehen? Frage ich jemanden, wie geht es dir? Oder frage ich jemanden, hey, ist alles gut bei dir? Frage ich jemanden, wie läuft es bei euch daheim? Oder sage ich, alles gut daheim? Frage ich jemanden, wie waren deine Ferien gewesen? Oder sage ich, schöne Ferien gehabt? Merkt ihr den Unterschied? Es ist nur ganz minim. Aber wenn ich jemanden frage, wie geht es dir, gebe ich der Person die Möglichkeit, sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen. Und wenn ich jemanden frage, alles klar bei dir, dann setzt es schon eine Antwort voraus. Und in dem Sinne habe ich das gerade letzte Woche wieder erleben. Wir waren, Gina und ich, bei meinen Verwandten in Zürich. Wir haben ein paar Leute besucht. Und wenn man so Leute manchmal länger nicht sieht, braucht es ein bisschen, bis man ins Gespräch kommt. Und irgendwann hat jemand von uns eine Frage gestellt. Und die Menschen haben erzählt und erzählt und erzählt und fast nicht mehr hören. Tränen sind geflossen. Und das waren schöne Momente. Weil sich die Leute auftun können und weil sie sich verletzlich zeigen. Und dort, wo sich Menschen verletzlich zeigen, ist es immer wieder auch ein Landeplatz für den Geist Gottes. Weil, wo sich jemand verletzlich zeigt, gibt es die Möglichkeit, dem Gott als Tröster zu begegnen. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung da drin, Leute zu fragen, wie es ihnen wirklich geht in unserem Umfeld. Und unser eigenes Bild von ihrem Zustand zu verschaffen und nicht nur darüber zu urteilen, weil wir etwas gehört. Ich habe es am Anfang gesehen, wir wollen uns heute auch noch ein bisschen genauer anschauen, wie der Nehemia diesen Prozess geleitet hat, Bis jetzt haben wir einfach nur gesehen, dass er sich ein Bild hat verschafft. Aber wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr ja auch, die haben dann nachher gerade angefangen. Die sind dann ziemlich steil dahinter. Und das werden wir jetzt machen. Und zwar, kennt jemand das Buch? Das Pinguin-Prinzip. Nicht so viel, aber einzelne hat es. Das ist ein Managementbuch. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Es ist von einem Management-Experten geschrieben worden. Und ihr dürft das lesen für einen Kurs. Ich finde das super. Ihr dürft das sicher alle vom Kriegel auslehnen und das selber mal lesen. Und es wird drin beschrieben, wie man einen Veränderungsprozess angehen kann. Und das zweite Prinzip, das ich hier links aufzeige, ist von Kurt Lewin. Das heisst Unfreeze, Move, Freeze. Das sind so Change-Management-Prozesse. Und die haben das tiptop geschrieben da drin, aber ich habe das nicht selber erfunden. Sondern das hat der Nehemia genau schon so gemacht. Und das ist noch interessant, das miteinander zu vergleichen, weil die Begriffe, die hier drin stehen, die sind uns zu unserer Zeit manchmal ein bisschen näher. Und darum habe ich jetzt mal die Geschichte von Nehemia anhand von diesen Change-Management-Prozessen kategorisiert. Schauen wir uns mal an, was der Nehemia hat gemacht. Der erste Punkt, um etwas unfreeze zu machen, das ist super, ich brauche es nehmen, danke vielmals, ist ein Gefühl der Dringlichkeit zu entwickeln. Wie hat es der Nehemia gemacht? Vers 17 steht, jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Er sagt zu diesen Leuten, hey, schaut euch doch selber mal den Schlamassel an. Wir sind doch keine Stadt ohne eine Mauer. Weil durch die Rückkehr von Nehemia war auch die Idee, dass sie sich wieder unabhängig machen von Samarien und wieder eine eigene Stadt werden. Und der Nehemia ist bei den richtigen Leuten hergegangen und hat gesagt, hey, habt ihr auch gemerkt? Sind wir doch eine Stadt, aber ohne Mauer sind wir keine Stadt. Er hat bei den richtigen Menschen ein Gefühl von Dringlichkeit ausgelöst. Der zweite Punkt ist, ein Team zusammenzustellen. Und das hat er schon vorher gemacht. Wir haben es gelesen im Vers 12. Dann machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Ich habe es vorher schon gesehen, ich muss es nicht nochmal sagen. Er hat sich ein Bild verschaffen und er hat ein paar richtige, die wichtigen Leute mitgenommen. Und nicht ein riesen Team gemacht, nicht einfach mal zuerst 100 Menschen an Bord geholt, sondern sich die richtigen Menschen mitgenommen. Der dritte Schritt von diesem Unfreeze ist, Vision und Strategie zu entwickeln und auch zu vermitteln. Wir lesen weiter im Vers 17. Steht, wie ihr nachher seht, kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschaffen wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen hat und was der König mir gewährt hatte. Er hat ein grosses Bild gezeichnet, von einer grossen Vision, und gesagt, komm, lasst uns anfangen. Lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Und er hat ein Zeugnis gegeben, wie er selber erlebt hat, wie die Hand Gottes mit ihm war. Ja, wie er sogar ein königliches Schreiben hat bekommen, wo die Materialien gezahlt hat. Und so hat er den Unfreeze-Prozess, übrigens das Unfreeze kommt von dort her, dass wenn man etwas, das gefroren ist, das anfängt zu bewegen, dann bricht es. Darum muss man etwas, das gefroren ist, zuerst auftauen, damit man es verformen kann. Und so kommt er in diesen Move rein, in das Verändern und sieht in Vers 18, oder antworten sie ihm auf seine Vision, da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen. Er hat ihnen den Weg frei gemacht. Er hat sie befähigt, sofort loszulegen. Er hat das Schreiben gehabt, die Materialien beziehen können. Und wir lesen nachher in Kapitel 3, geht sofort am Anfang, haben sie direkt gestartet. Der fünfte Schritt vom Veränderungsprozess ist, Hindernisse zu beseitigen. Weil immer, wenn man etwas anfangen will, wenn man etwas verändern will, kommen Hindernisse dazwischen. Und das war schon bei Nehemia so gewesen. Wir lesen in Vers 19, als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Also, sofort kommt Widerstand. He? Ein paar Leute, die kommen und sagen, ja, also jetzt, was hätte ich da vorgenommen? Jetzt der Sanballat, das war der Stadtverwalter von Samaria. Der hat natürlich keine Freude gehabt, wenn da Juden zurückkommen und sagen, wir wollen jetzt unser Städtchen wieder aufbauen und wir brauchen euch Samarier in dem Sinne nicht mehr. Und der Tobia hat ein höchst politisches oder militärisches Amt drin gehabt und hat natürlich auch nicht Freude gehabt, wenn da einer kommt, plötzlich von Babylon mit babylonischen Soldaten und sagt so, jetzt bauen wir hier wieder etwas auf. Und eben, ich glaube, wir kennen das alle, oder immer liegt es sicher schon, dass Gott uns etwas aufs Herz gibt, einen Auftrag, etwas zu verändern, vielleicht sogar ein königliches Schreiben. Und kaum fangen wir an, kommen die ersten Leute und sagen, ja, was willst du jetzt da? Ja, bist du sicher, dass du das schaffst? Jetzt bleibst du mal auf dem Boden. Und so schnell sind wir da drin, dass wir im Reden von Menschen mehr Macht geben als dem von Gott. Gott hat uns zwar etwas aufs Herz gegeben, aber es kommen irgendwelche Herausforderungen. Und wir lassen das Land mutig und denken, ja, vielleicht lassen wir es gleich wieder sein. Aber der Nehemia war anders. Und seine Antwort beeindruckt mich sehr. Er sagt, ich schließe ihnen Antworten. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier weder Grundbesitz, noch Anspruch, noch irgendein historisches Recht an der Stadt. Er hat sich von diesen Gelöhnen nicht verunsichern. Er hat gesagt, wisst ihr was? Der Gott vom Himmel ist mit uns. Also wer kann gegen uns sein? Und er hat auch noch gesagt, übrigens, einfach, dass ihr es wisst, Jerusalem, das ist die Stadt von den Juden. Das gehört dem Volk Gottes. Das geht euch nicht an. Und er ist weitergegangen zum Schritt 6. Schnelle Erfolge erzielen, damit die Leute motiviert bleiben, damit sie merken, dass etwas geht, ist es wichtig, schnelle Erfolge zu erzielen. So war sein nächster Schritt, dass sie hier angefangen mit dem Aufbau. In Kapitel 3 steht, der Hohepriester Eliashib begann und baute zusammen mit seinen Mitpriestern das Schaftor wieder auf. Dann weiten sie es und setzten seine Torflügel ein. Sie hat direkt gestartet. Sie hat angefangen aufzubauen und erste Erfolge können feiern. Und so hat man etwas in Veränderung gebracht. Der Move-Prozess hat angefangen und so ist es darum gegangen, auch wieder etwas zu freezen. Der siebte Schritt ist, Erfolg festigen und darauf können aufbauen. Die Mauer ist tatsächlich in 52 Tagen fertiggestellt worden. Wir kommen dann später noch darauf zurück. Das ist sehr, sehr eindrücklich, wie sie das gemacht haben. Aber er hat es geschafft, eine ganze Stadt zu mobilisieren. Ganz viele Leute haben mitgearbeitet, dass es möglich war, so schnell vorwärts zu kommen. Und sie ist Stück für Stück aufgebaut und gesehen, wie man vorwärts kommt. Und sie können Erfolge feiern und auf dem nächsten aufbauen. Und so kommt noch der achte und der letzte Schritt, die Veränderung in der Kultur zu verankern. Nachdem sie die Mauer fertig hatten, ist es nicht fertig gewesen, mit Jerusalem wieder aufzubauen, sondern da ist es weitergegangen. Sie haben nächste Veränderungen reingebracht. Im Esra zum Beispiel ist es sehr wichtig gewesen, dass das Gesetz Gottes wieder hoch gehabt wird. Und hat angefangen, das Volk wieder unterweisen. Das sind die acht Schritte von diesem Managementbuch angewendet auf die Geschichte von Nehemia. Mir hat es spannend gedacht, zu sehen, wie er das gemacht hat, so ein bisschen zu analysieren und zu merken, das sind eigentlich praktische Schritte, die ich auch unternehmen kann. Wenn ich irgendwo Verantwortung habe, etwas zu verändern, sind das Schritte, wie ich sie gehen kann. Und so kommen wir zum dritten Learning von Nehemia. Er hat sich persönlich um die Anliegen, die Probleme von Jerusalem gekümmert und hat ein weiteres Mal Verantwortung für seine Stadt übernommen. Und so glaube auch ich, dass in diesem Sinne auch ein Auftrag für uns ist, Verantwortung zu übernehmen. Für den Ort, für das Jerusalem, das uns anvertraut ist. Und mir ist es ganz wichtig, wenn ich von Verantwortung übernehmen rede, dann geht es nicht darum, dass wir aus Druck aus etwas tun müssen, damit wir gute Christen sind, damit wir mal in den Himmel kommen. Nein, natürlich nicht. Sondern weil man die Liebe von Gott hier erlebt. Weil man hier erlebt, wie wir sie verändert wurden, haben wir doch etwas weiterzugeben. Wir haben doch etwas, was Gott uns anvertraut hat. Und so dürfen wir Verantwortung übernehmen und etwas verändern an diesen Orten, wo uns Gott etwas anvertraut hat. Der Lukas Baderscher hat in der Konferenz gesehen, werden zu den besten Mitarbeitern in eurem Unternehmen. Und das werden wir nicht, weil wir pünktlich kommen und ein schönes Hemd anhaben, sondern das werden wir, wenn wir anfangen, Verantwortung übernehmen für die Probleme und Herausforderungen von unseren Unternehmen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Gemeinde. Wenn dir Sachen auffallen und du merkst, das passt mir irgendwie nicht, dann müssen wir mal etwas machen, dann bist du der Erste, der auf uns zukommt und das anspricht. Komm mit uns ins Gespräch, wieder darüber reden. Oder fang an, selber Sachen zu verändern. Zum Beispiel der Rheinbrück Lunch, der ist nicht entstanden, weil die Gemeindeleitung gesagt hat, das müssen wir jetzt machen. Sondern da sind Leute aus der Gemeinde gekommen und haben gesagt, hey, das wäre cool, wenn wir ab und zu zusammen essen könnten. Und wir haben gesagt, ja, machen das. Und genau so, glaube ich, ist es cool, wenn wir gemeinsam können auch etwas arbeiten, Verantwortung übernehmen für den Ort, wo wir sind. Ich werde zum Schluss kommen und wir können viel von Nehemia lernen. Darum steht ja auch in Römer 8, 29, wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, Nehemia ähnlich zu werden. Nein, natürlich nicht. Also in meiner Bibel steht nicht Nehemia ähnlich zu werden, sondern seinem Sohn. Seinem Sohn, Jesus Christus, ähnlich zu werden. Ja, wenn wir von Gott auserwählt sind, dann können wir, sollen wir seinem Sohn ähnlich werden. Und ich habe am Anfang erwähnt, anhand von dieser Zeichnung hier, dass die Prophetie eine Auswirkung hat für unser Leben. Durch das Kreuz von Jesus Christus. Weil der Nehemia hat Verantwortung übernommen für das, was Gott ihm anvertraut hat. Aber es geht nicht darum, dem Nehemia möglichst ähnlich zu werden. Weil der Nehemia war schlussendlich ein Diener von Gott. Er hat sich gebrauchen für einen Auftrag von Gott. Und Jesus war der, der einen Auftrag hatte auf dieser Welt. Er war der, der sich von Gott hat gebrauchen. Und Jesus hat Verantwortung übernommen. Und das ist schon sehr, sehr krass, wenn man sich das überlegt. Verantwortung übernommen für deine und meine Schuld. Man könnte sagen, wenn du früher beim Fußballspielen auf dem Schulhausplatz eine Scheibe eingeschlagen hast, dann würde Jesus dann sagen, ich bin es gewesen. Er übernimmt Verantwortung für deine und meine Schuld, die uns eigentlich gerechtermassen von Gott würde trennen. Aber durch das, dass er am Kreuz ist gestorben, hat er Wiederherstellung geschaffen. Zwischen uns Menschen und Gott. Dass es wieder möglich ist, zu ihm zu kommen. Und wenn du heute Morgen Jesus besser kennenlernen oder zu ihm zurückkommen oder ihn das erste Mal, so wie du in deinem Leben aufnehmen willst, dann hast du die Möglichkeit, nachher während dem Lobpreis auch hinterher zum Kreuz zu gehen. Und mit diesen Menschen zu reden, dort sind Leute, wo das gerne mit dir machen würden, diesen Schritt. Und das muss auch nicht komisch sein, sondern es ist sehr befreiend, wenn man zurück darf kommen oder das erste Mal in die Arme von diesem Gott. Jesus hat Verantwortung übernommen für die Fehler von dir und mir, für die ganze Welt. Der Nehemia hat Verantwortung übernommen für Jerusalem. Und die Frage ist, wo übernimmst du, wo übernehme ich Verantwortung für mein Jerusalem? Wo ist mein Jerusalem? Wo ist der Ort, wo ich Einfluss habe? Ist es meine Familie? Sind es unsere Nachbarn? Ist es der Sportverein, die Arbeitsstelle, die Schulfreunde? Vielleicht die Person, die man immer wieder sieht, aber noch nie mit ihr geredet. Was ist es, was Gott dir anvertraut hat? Wo ist der Ort, wo du eine Veränderung kannst reinbringen? Und wer jetzt der ein Instrumentalteil haben, wo du genau die Möglichkeit hast, Gott zu fragen, wo ist mein Jerusalem? Weil ich muss das euch nicht sagen, sondern das soll Gott euch offenbaren. Und wenn du einen Ort hast, wo du das Gefühl hast, der kann ich Verantwortung übernehmen, dann jetzt hinter dem Saal zwei so kleine Tischchen mit Zettel drauf, wo man das Ganze einfach aufschreiben kann. Ich und nachher der Name übernehme Verantwortung für diesen Bereich. Und nicht, ich sage es nochmal, wirklich nicht aus Druck, nicht weil wir etwas leisten müssen, sondern weil uns Gottes barmherzige Liebe ist begegnet. Und wenn du das machst, das aufgeschrieben hast auf einem Zettel, dann werde ich dich einladen, lade dich für das segnen. Auch für das sind hinten Leute beim Kreuz, die gerne für dich beten. Oder bete mit jemandem Nachbar, bete mit deinem Nachbar darüber, lade dich segnen für den Ort, wo du Veränderung übernehmen willst. Und so danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der lebendig ist und heute noch zu uns reden kann. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment zu uns redest. Wir wollen auf deine Stimme hören und hören, was du uns siehst. Amen.